positiver Kulturschock. Eine ganz, ganz besondere Atmosphäre. Ich hatte da den besten Kaffee meines Lebens. Ich glaube, das ist das Vietnam, was das echte Vietnam dann aber auch ist.
Willkommen bei Hör zu und ab geht's, dem Reisepodcast von Hör zu, der euch zu den Drehorten der Welt entführt. Wir reisen dorthin, wo Filme und Serien lebendig werden, treffen spannende Gäste und entdecken Orte, die Geschichten erzählen. Und ich, Larissa Königs, bin eure Reisebegleiterin. Los geht's! Musik ist eine Sprache, die auf der ganzen Welt verstanden wird. Und trotzdem klingt sie überall anders. Sie erzählt Geschichten, transportiert Traditionen und verrät oft mehr über ein Land als jeder Reiseführer. Genau darum geht es in der ZDF-Reihe Songtrip. Das Format schickt MusikerInnen und Musiker aus Deutschland auf eine ganz besondere Reise. Sie verlassen ihre gewohnte Umgebung, tauchen in fremde Kulturen ein, lernen lokale Künstler kennen und entdecken, wie Musik in anderen Teilen der Welt gelebt wird. Am Ende entsteht nicht nur ein kultureller Austausch, sondern auch eine völlig neue Version eines ihrer eigenen Songs, gemeinsam mit den Menschen vor Ort. Die Idee dahinter? Musik als Brücke zwischen den Kulturen. In der ersten Staffel reisten unter anderem Lea, Max Giesinger, Alice Merton und Juli um die Welt. Auch wenn die TV-Quoten damals eher überschaubar waren, hat das ZDF an dem Konzept festgehalten und schickt jetzt eine zweite Staffel an den Start.
Musikstars auf kulturellen Abenteuerreisen. Unterwegs auf einer einzigartigen Mission. Mit Artists und Instrumenten anderer Kulturen, ihre großen Hits im Sound dieser Länder neu produzieren.
Wir sind durch die Musik jetzt verbunden und das ist was ich gefühlt habe.
Ich hatte Tränen in den Augen.
Das ist Songtrip.
Ab dem 29. Juni stehen alle 4 neuen Folgen kostenlos in der ZDF-Mediathek bereit und mit dabei sind diesmal Ray Garvey in Norwegen und Finnland, Yvonne Katterfeld auf den Kapverden, Peter Maffay in Nashville, also da, wo die Country-Musik zu Hause ist, und Nico Santos. Er ist nach Vietnam gereist und dort in die traditionelle und moderne Musikkultur des Landes eingetaucht. Für den Sänger war es die erste Reise nach Asien überhaupt und entsprechend groß war seine Neugier auf das Land. Mit Nico habe ich darüber gesprochen, warum er unbedingt nach Vietnam wollte, wie überwältigend seine ersten Stunden in Hanoi waren, warum er plötzlich süchtig nach vietnamesischem Kaffee wurde und weshalb diese Reise für ihn weit mehr als ein gewöhnlicher Urlaub war.
Ich habe heute die große Freude, mit Nico Santos zu sprechen. Hallo, Hallöchen. Ja. Wir sprechen natürlich über Musik, aber wir sprechen auch natürlich übers Reisen. Und zwar warst du in einem ganz besonderen Land, und zwar in Vietnam.
Yes.
Du durftest dir aussuchen, in welches Land es geht und hast Vietnam ausgesucht. Warum?
Weil ich zum einen noch nie in Vietnam war oder generell noch nie in Asien war. Es hat mich sehr, sehr gereizt. Ich wollte unbedingt die asiatische Kultur, das Essen, aber auch natürlich die Musik, weil ich ein großer Fan bin von K-Pop schon seit 15, 16, 17 Jahren. Und ich weiß natürlich, es gab J-Pop, es gibt V-Pop und das wollte ich näher mal sehen.
Und wie war es, als du dort angekommen bist? Weil ich war letztes Jahr das erste Mal auch in Vietnam und ich finde, das kann ja schon auch erstmal ein Kulturschock sein, oder?
Ich bin gespannt, was du sagst. Also für mich war das auf jeden Fall auch ein positiver Kulturschock. Also ich bin angekommen in Hanoi und es ging sofort los. Ich dachte, wir haben ein Hotel ein bisschen außerhalb. Es war mitten in der Innenstadt. Man muss auf jeden Fall immer gucken, links, rechts, ob man nicht von 40 Multivorrädern angefahren wird. Aber was ich echt sagen muss, was für ein unfassbar herzlich und gutes und unfassbar freundliches Volk die Vietnamesen sind. Und das war für mich echt sehr, sehr schön zu sehen.
Dann direkt in Old Town in Hanoi wart ihr dann wahrscheinlich unterwegs, oder? Das war genau das, was du gerade beschrieben hast, dieses Hin- und Her-Gucken und einfach irgendwie hoffen, dass man überfahren wird, war auch mein erster Eindruck dort vor Ort. Ja. Weil ich so, oh Gott, was passiert hier?
Ich wusste, okay, Essen, darüber muss ich mir keine Sorgen machen, weil ich glaube, ich liebe vietnamesisches Essen. Es war so, okay, mal gucken, was mich einfach erwartet. Und ich hatte natürlich unfassbar Glück, dass ich, mein erstes Ziel ist natürlich nicht wegen dem Essen dahin zu gehen, sondern wegen der Musik. Und ich wollte die neue Musik kennenlernen, aber ich wollte auch die ganz traditionelle Musik kennenlernen. Und die habe ich kennenlernen dürfen. Ich habe Musik machen dürfen mit einer UNESCO-Weltkulturerbin, was für mich was ganz, ganz Besonderes war, weil egal wo sie war, in welchem Raum, sie hat diesen Raum immer noch wärmer gemacht, hat eine ganz, ganz besondere Atmosphäre. Und auch mit dem Künstler, der quasi für dieses V-Pop, für die moderne Kultur zuständig war, hat es unfassbar Spaß gemacht, weil es trotzdem dann was ganz anderes war.
Wenn du jemandem das beschreiben müsstest, der nicht so sehr professionell in Musik drin ist, was würdest du sagen, wie unterscheidet sich vietnamesische Musik von Musik hierzulande?
Also, vietnamesische Musik hat ganz, ganz viel Tradition in der neuen modernen Musikwelt. Also, die haben, ich kann gar nicht entziffern, wie die deutsche Musik oder generell Musik hier in Deutschland von Deutschen, wie viel Traditionsmusik die noch in den modernen Popsongs haben. Und da hört man das einfach sehr, sehr gut. Man hört sehr, sehr gut raus. Danting, Dan Bao, wie viele Sachen von da noch wirklich so deren sind. Ich glaube, die sind ganz, ganz stolzes Volk auf ihre Kultur und auf ihre Sachen. Und ich glaube, das ist echt schön zu sehen.
Du warst ja an einigen Orten und hast mit einigen Leuten gesprochen. Jetzt ist es ja so, dass Hanoi, wenn man da hinkommt und so geflasht ist, dann sagen einem ja trotzdem viele Leute, das ist ja gar nicht so das echte Vietnam, in Anführungsstrichen.
Wir hatten die Chance, nach Hanoi dann nach Sapa zu fahren. Das ist eine 7-Stunden-Fahrt zu den Reisfeldern, ganz, ganz hoch oben in den Bergen, wo die meisten Vietnamesen dann quasi zu ihr Urlaubsgebiet, ihr Wellness-Retreat-Ort. Ich glaube, das ist das Vietnam, was das echte Vietnam dann aber auch ist. Und ich glaube, die Menschen, die da gelebt haben, wirklich aus das Essen aus den Reisfeldern, diese Gastfreundschaft, die überall dann da war, und auch die echten Instrumente, die echten Musiker, die da waren, oder Straßenmusiker. Ich glaube, das war schon für mich auf jeden Fall mehr Vietnam konnte ich nicht bekommen. Also weil das wusste ich, dass das Songtrip dir diese Experience gibt mit dem echten Vietnam. Also wir durften essen bei Vietnamesen bei sich zu Hause. Ich glaube, das sind Sachen, die normale Touristen eigentlich nicht bekommen. Also solche Insights. Und das war für mich sehr, sehr wichtig.
Ja, man kriegt so ganz besondere Einblicke, aber sowas ist ja, also zumindest stelle ich mir das auch wichtig vor, wenn man Musik macht, dass man auch diese Einblicke bekommt, dass man hinter die Kulisse blicken kann, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, für mich war das ein Geschenk mit Songtrip, weil ich wusste, okay, ich werde ganz, ganz viel Musik erfahren, aber ich werde auch eine neue Kultur kennenlernen. Und Musik, man lernt nie aus, man wird nie alles gehört haben. Und alleine Songtrip hat mir jetzt schon wieder mehr geholfen, noch mal mehr diese Bandbreite an Musik kennenzulernen. Und das ist, ja, ein Geschenk.
Du hast eben so vom Essen in Vietnam geschwärmt. Was sind so deine top vietnamesischen Snacks und Gerichte, wo du sagst, die muss jeder probiert haben? Ich war total geflasht.
Ja, bei mir war es auf jeden Fall Banh Mi, weil also das Banh Mi habe ich jetzt vor 2 Tagen sogar noch hier im Mauerpark am Sonntag gegessen, weil ich das so verliebt habe. Ich weiß nicht, ob du das getrunken hast, den Egg Coffee. Ich muss ja echt sagen,
ja, klar.
Ja, ich fand den sehr, 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 sehr lecker. Ich hatte da den besten Kaffee meines Lebens. Das war kein Egg Coffee, sondern so ein Kokos Coffee mit Kokosraspeln in Karamell eingetaucht. Ich weiß nicht, was es war. Es war das Leckerste, was ich je probiert habe. Und seitdem, vielleicht gehe ich da nochmal hin, einfach nur für den Kaffee, weil es war wirklich, wirklich ein Traum. Also es gab echt sehr, sehr viele Sachen, wo ich gedacht habe, wenn es sowas in Berlin geben würde, dieser Laden wäre komplett voll jeden Tag.
Ja, wusstest du vorher, dass Egg Coffee so schmeckt, wie er dann schmeckt? Weil mir hatten alle gesagt, probier unbedingt Egg Coffee. Ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Ich habe so einen Filterkaffee mit einem Ei drin gegeben und war es dann zum Glück nicht.
Ja, ich habe mich die ersten 5 Tage gewehrt. Ich habe immer gesagt, nee, passt schon. Und immer habe ich gesagt, weißt du was, ich bin mal dumm, wenn ich es nicht probiere. Und dann habe ich mich geärgert, dass ich den nicht schon früher getrunken habe.
Und Banh-Mi, hast du das bei dem Banh-Mi 25 in der Altstadt gegessen? Das ist ja so der Hype-Laden, wo alle immer hinrennen.
Ich hatte einen von Banh-Mi 25, ich hatte aber auch, ich glaube, ich hatte 4 Banh-Mis. Also ich habe überall, wo ich Banh-Mi gekommen habe ich einen gegessen. Deswegen, wir haben sehr, sehr viel gegessen, waren sehr, sehr viele gute dabei. Wir hatten Gott sei Dank halt eine Guide, die wirklich Vietnamesin war und aus Hanoi, und die hat uns so die besten Spots gegeben, die sonst vielleicht keiner kennt, aber nicht so voll waren, und die waren alle unglaublich lecker.
Wart ihr tatsächlich eher in den Städten und dann weiter oben im Norden?
Nee, also genau, wir waren echt nur Hanoi Innenstadt, wirklich das meiste. Mhm. Dann sind wir hoch echt nach Sapa oben und dazwischen gab es so gut wie keine Freizeit. Deswegen haben wir echt nur dieses Innenleben, dieses Innenstadtleben gehabt und dann aber diese freie Natur.
Ja, aber das zeigt ja auch schon einen ganz schönen Kontrast, den ja die vietnamesische Landschaft und Kultur und das Leben vor Ort irgendwie auch bietet. Einmal dieses ja doch irgendwie Stressige in der Innenstadt, wo alle aufeinander sind. Es ist so laut und so viele Gerüche und man muss das alles erstmal verarbeiten. Und dann aber doch dieses total ruhige und ja oft auch ursprünglicher, was man so auf dem Land dann eher hat. Ne?
Ursprünglich fast perfekt, ja. Und leider war ich nicht unten in den Buchten oder am Meer. Das hätte ich vielleicht echt noch gerne gesehen. Mein Manager war da 1,5 Monate in der Zwischenzeit. Und genau, also vielleicht kommt das auch nochmal oder vielleicht so 1-2 Tage, wenn ich irgendwo in der Nähe bin. Vielleicht mal gucken.
Ja, Vietnam läuft ja nicht weg. Würdest du denn privat nochmal zurück nach Vietnam? Also bist du jetzt angefixt?
Ich glaube, also ich liebe Vietnam, aber weil ich sag mal, man ist ja ein Musiker, der relativ viel zu tun hat. Und wenn ich jetzt gucke, wann ich meinen nächsten freien Tag habe, der ist, glaube ich, irgendwann im übernächsten Monat. Deswegen würde ich, glaube ich, meine Zeit so einsetzen, dass ich halt mehr von der Welt sehe. Und Vietnam ist jetzt ein wunderschöner Ort, den kann ich quasi jetzt mir speichern, falls ich den nochmal sehen will. Aber jetzt würde ich, glaube ich, wenn ich was sehen wollen würde, würde Dance aus Südamerika würde mich reizen. Mich würde reizen, Japan nochmal zu sehen. Solche Sachen würden mich, glaube ich, dann vorher nochmal reizen.
Ja, du hast ja jetzt schon gesagt, du hast nicht so wahnsinnig viel freie Zeit, was ja auch daran liegt, dass du im Herbst wieder auf Tour gehst. Da wollte ich dich noch fragen, kommst du denn, wenn du auf Tour bist, auch dazu, dir so ein bisschen was von den Städten vor Ort anzuschauen?
Eher aber bei diesen Sommershows. Also weil im Sommer spielt man sehr, sehr oft. Dieses Jahr ich nicht, weil ich weiß, dass ich am Ende des Jahres eine große Agentur habe. Man guckt sich so viel wie möglich an, aber meistens schafft man es nicht. Und im Sommer hat man einfach tagsüber viel, viel mehr Zeit. Es ist immer hell. Man geht auch mal nach dem Konzert, geht mal irgendwo schwimmen, wenn es in der Nähe einen See gibt oder was auch immer. Da guckt man sich die Städte oder die Dörfer, guckt man sich nochmal näher an. In der Tour ist das schon relativ wenig. Da ist man ehrlich gesagt, man geht in den Tourbus rein, wird ausgespuckt an der nächsten Arena, man spielt. Man hat währenddessen hunderttausende Sachen, die man Aktionen, die man macht mit den Fans, mit allen möglichen Kollegen, und deswegen, ich glaube, das wird auch bei der Tour wird es auf jeden Fall sehr, sehr schwer.
Ja, bist du denn happy jetzt, wie alles gelaufen ist, beziehungsweise was ist so dein Highlight rückblickend gewesen von den Songs, den ihr gemacht habt?
Ich glaube, dass einfach ganz, ganz viel Vietnam in diesem Song drin ist. Ich wollte, dass der Song, dass das Instrumentale von dem Song alles aus Vietnam ist, dass Dan Thinh drin ist, dass die Dan Bao drin ist, dass Chöre dass ein vietnamesischer Chor drin ist, dass der Song auch nochmal übersetzt wird. Das ganz Traditionelle auch nochmal drin ist. Und ich glaube, das ist uns Gott sei Dank gelungen. Und auch von den, ich sag mal, von den Songtrip-Machern, die meinten auch, okay, ihr habt da echt sehr, sehr viel sehr, sehr viel Vietnam mit reinfließen lassen.
Vielen Dank für deine Zeit, Nico.
Danke dir, Larissa. Vielen, vielen Dank.
So, Nico hat uns gerade schon einiges erzählt und ich glaube, vielen von euch geht es genauso wie mir gerade. Wann fliege ich jetzt wieder nach Vietnam? Genau deshalb machen wir jetzt einen Reiseguide. Hanoi, Sapa und was der Norden Vietnams sonst noch so zu bieten hat. Erstmal die Basics. Vietnam ist über 1600 Kilometer lang und hat Klimazonen im Norden, Süden und im Zentrum, die alle komplett unterschiedlich sind. Wir reden heute ausschließlich über den Norden. Für die Einreise brauchen Deutsche ein E-Visum, das online über das offizielle vietnamesische Migrationsportal beantragt werden kann. Das gilt dann 90 Tage und das funktioniert wirklich unkompliziert, nur daran denken, es früh genug zu beantragen und nicht auf den letzten Tag warten. Die Währung in Vietnam ist der vietnamesische Dong, abgekürzt VND. Der Wechselkurs ist so grob 1 Million Dong auf 37 Euro. Das klingt erstmal absurd hoch, aber ich verspreche, man gewöhnt sich schnell daran. Und es ist auf jeden Fall wichtig, Bargeld dabei zu haben, vor allen Dingen außerhalb von den Städten und auf Märkten. Bevor wir zu den Sehenswürdigkeiten kommen, ein wichtiger Punkt, den ich aus eigener leidvoller Erfahrung kenne und der oft unterschätzt wird, Hotels in Hanoi. Es gibt dort nämlich ein echtes Problem mit gefakten und manipulierten Bewertungen. Es gibt Fälle, in denen Hotels positive Bewertungen unter fremden Accounts gepostet haben, ohne Wissen der Gäste. Es gibt Hotels, deren Fotos auf den Buchungsportalen schlicht nicht der Realität entsprechen, also schöne helle Zimmer in der Vorschau, dunkle kleine alte Zimmer vor Ort. Und dann gibt es noch ein weiteres Phänomen. Gerade im Old Quarter haben viele Hotels fast identische Namen. Das kann dann dazu führen, dass ein bekanntes Hotel vielleicht gute Bewertungen hat, ein anderes, das sich ähnlich nennt, dann aber davon profitiert. Also man bucht das eine und landet im anderen. Das passiert leider regelmäßig. Was kann ich also tun? Erstens, immer auf mehreren Plattformen gleichzeitig schauen. Heißt, auf Booking.com, TripAdvisor und am besten auch bei Google Maps. Wenn die Bewertungen auf einer Plattform deutlich besser sind als auf der anderen, ist das ein Warnsignal. Zweitens, immer auch die negativen Bewertungen lesen und nicht nur den Durchschnitt. Und drittens, beim Zimmer gezielt auf Fenster achten. Viele Zimmer im Old Quarter haben nämlich gar kein Fenster zur Außenwelt, sondern zum Beispiel nur zum Innenflur. Wer das nicht möchte, muss explizit danach schauen. Außerdem können natürlich die Preise Anhalt geben. Ein Bett in einem sauberen Hostel gibt es so ja ab 5 bis 8 Euro pro Nacht. Ein ordentliches Mittelklassehotel kostet aber schon zwischen 25 und 60 Euro. Was oberhalb von 80 Euro so liegt, sollte wirklich gut sein und das kann man dann eben anhand der Bewertungen überprüfen. Also nehmt euch Zeit beim Buchen und nicht das Erstbeste. Jetzt aber zur Frage, was kann ich denn in Hanoi erleben, wenn ich denn da bin? Einiges, denn Hanoi ist eine der kontrastreichsten Städte Südostasiens. Jahrhundertealte Geschichte trifft hier auf modernes Großstadtflair, bunt, chaotisch, authentisch. Das Old Quarter, in dem auch Nico war, ist das Herz der Stadt und der beste Ausgangspunkt für einen ersten Besuch. Einfach ziellos herumlaufen lohnt sich. Man stößt ständig auf Straßen, die man nicht auf dem Schirm hatte, eine Straße voller Blumengeschäfte zum Beispiel, und dann hat man plötzlich eine nur mit Läden von Dekoration. Die Mopeds sind tatsächlich anfangs relativ einschüchternd, aber keine Sorge, man schafft das wirklich. Die Regel lautet im Prinzip, langsam und gleichmäßig gehen, Blickkontakt mit den Fahrern vermeiden, nicht stehen bleiben, aber auch nicht rennen. Und wenn man das genauso macht, dann fließt der Verkehr quasi um einen herum. Das funktioniert wirklich. Außerhalb von Old Town gibt's dann natürlich noch das moderne Hanoi mit wirklich vielen coolen Restaurants, Cafés und Shops und ein ganz besonderes Highlight, das jeder Urlauber sehen sollte, die Train Street. Was ist das? Eine schmale Gasse, durch die Zuggleise führen, gebaut von den Franzosen im Jahr 1902 und bis heute in Betrieb. Auf diesem 400 Meter langen Abschnitt fährt die Nord-Süd-Bahn buchstäblich Zentimeter an Küchentüren und Wohnzimmern vorbei. Und mittlerweile haben sich Cafés auf beiden Seiten der Gleise angesiedelt und man sitzt dann da, trinkt Kaffee und dann fährt der Zug wirklich Zentimeter an einem vorbei. Am Wochenende fährt der Zug 8-mal durch die Straße. Dazu kommen dann noch ein paar Mal einzelne Lokomotiven. Wichtig zu wissen, die Zeiten können um plus minus 15 Minuten abweichen. Ich empfehle so circa 30 Minuten vorher vor Ort zu sein und dann beim Kaffeepersonal einfach nachzufragen und sich dann mit einem leckeren Kaffee einfach hinzusetzen und ein bisschen das Treiben zu genießen. Und noch ein kleiner Zusatztipp. Wer die überlaufene Variante vermeiden will, findet südlich des Hauptbahnhofs am Leduan eine deutlich ruhigere und weniger touristische Train Street. Apropos einen Kaffee im Café trinken. Generell gilt in Hanoi wie in Vietnam generell, Straße schlägt häufig Restaurant. Die besten und günstigsten Gerichte gibt es auf den klassischen kleinen Plastikhockern am Bürgersteig und probieren solltet ihr auf jeden Fall folgende. Den Egg Coffee, das ist ein starker vietnamesischer Kaffee, überzogen mit einer cremigen Masse aus Eigelb, Kondensmilch und Zucker, gibt's warm oder kalt und ist wirklich super lecker und schmeckt nicht nach Ei, versprochen. Außerdem natürlich Pho. Ausgesprochen vietnamesisch in etwa. Das ist Vietnams bekannteste Nudelsuppe. Das ist eine klare, in der Regel Rinderbrühe mit Reisnudeln, dünnen Fleischscheiben, frischen Kräutern, Limette und Chili. Wichtig noch zu wissen, Pho ist in Vietnam kein Mittag- oder Abendessen, sondern Frühstück. Eine Schüssel kostet etwa 30.000 bis 50.000 Dong, also 1 bis 2 Euro. Außerdem, das was Nico ja auch so geliebt hat, das Banh Mi, das vietnamesische Baguette, gefüllt mit eingelegten Gemüse, frischen Kräutern, Chili und je nachdem, was man haben möchte, auch mit Fleisch. Das Banh Mi 25 in der Hang Kha Straße im Old Quarter ist so die bekannteste Adresse eigentlich, aber egal an welcher Ecke, ihr kriegt eigentlich überall Banh Mi und die kosten dann etwa so 35.000 bis 50.000 Dong, also umgerechnet etwa 1,5 Euro. Ein weiteres tolles Gericht ist Bun Cha. Das ist gegrilltes Schweinefleisch in einer würzigen Brühe mit Reisnudeln und frischen Kräutern. Und das ist das Gericht, das früher auch mal Barack Obama 2016 mit dem Starkoch Anthony Bourdain in Hanoi gegessen hat. Und zwar so am Straßenrand auf diesen traditionellen Plastikstühlen. Und seitdem pilgern alle in genau dieses Lokal. Die Adresse ist Bun Cha Hong Lin, 24 Le Van Hu. Eine Portion kostet etwa 40.000 Dong, also wieder etwa so circa 1 Euro. Und jetzt verlassen wir mal gedanklich Hanoi und machen uns auf in den Norden, und zwar nach Sapa. Das liegt auf etwa 1.500 Metern Höhe im äußersten Nordwesten Vietnams, am Rande einer gewaltigen Schlucht, umgeben von vielen Reisfeldern, die ja wirklich zu den schönsten der Welt zählen. Wenn morgens der Nebel auf den Tälern aufsteigt und die smaragdgrünen Reisterrassen freiliegt, denkt man wirklich, man wäre im Film. Die komfortabelste Option von Hanoi nach Sapa ist der Nachtzug. Einfach abends in Hanoi einsteigen und morgens in Lao Chai ankommen und von dort noch eine Stunde Bus oder Taxi bis nach Sapa fahren. Schlafwagen gibt es in verschiedenen Kategorien, von einfachen Betten bis zu Kabinen mit 4 Betten. Preis für eine Schlafwagenfahrt ist so etwa 20 bis 35 Euro je nach Klasse. Sicherer und komfortabler als der Bus ist die Eisenbahn in jedem Fall. Es gibt aber auch Direktbusse von Hanoi nach Sapa, die brauchen etwa so 6 Stunden, ist dann deutlich billiger. Das Wichtigste, das ihr in Sapa machen müsst, ist natürlich das Wandern durch die Reisterrassen. Die sind wirklich atemberaubend schön und erstrecken sich über das komplette Muang Hoa-Tal. Geführte Trekkingtouren lohnen sich und lassen sich easy zum Beispiel über Get Your Guide buchen. Das absolute Highlight in Saipan ist außerdem der Fansipan. Das ist mit 3.143 Metern der höchste Berg Indochinas und quasi das Dach Südostasiens. Seit 2016 gibt es auch eine Seilbahn, die in 15 Minuten auf den Gipfel führt, wo dann ein buddhistischer Tempelkomplex mit einer gigantischen Bronze-Buddha-Statue auf einen wartet. Die gesamte Tour, also bis zur Seilbahnstation, Gondel, Auf- und Abstieg, dauert so etwa 3 Stunden. Und wichtig, auf jeden Fall warme Kleidung mitnehmen, denn selbst wenn es in Sapa sommerlich warm ist, oben auf dem Gipfel sind es gut und gerne mal 10 Grad weniger und dazu gibt's Wind, also auf jeden Fall schauen, dass man eine dickere Jacke oder einen Pulli noch mit dabei hat. Und zum Abschluss dann noch 2 ebenfalls tolle Orte im Norden von Vietnam, die sich auf jeden Fall auch lohnen. Der erste ist Ninh Binh. Das liegt etwa 100 Kilometer südlich von Hanoi und nennt sich selbst die trockene Halong-Bucht, weil es auch hier ganz tolle Kalksteinformationen gibt, aber eben ja inmitten so eines Flusslaufs und nicht im Meer. Mit dem Bus oder Zug von Hanoi dauert es so circa 3 Stunden. Mein Tipp, leiht euch ein Fahrrad aus, erkundet die Landschaft und macht auf jeden Fall eine Kanutour. Das ist wirklich traumhaft schön und nicht zu überlaufen wie die bereits erwähnte Halong-Bucht. Das ist eines der bekanntesten Naturwunder Asiens und UNESCO-Weltkulturerbe und das auch zu Recht. Die unzähligen Kalksteine, die aus dem Meer aufragen, die vielen kleinen Buchten, die Seeadler, die schwimmenden kleinen Dörfchen, die sind wirklich traumhaft. Aber weil es so berühmt ist, ist man nicht alleine. Von Hanoi aus fahren täglich unzählige Anbieter Richtung Küste. Das dauert etwa 3,5 Stunden, aber das machen wirklich zehntausende Menschen jeden Tag. Und wer nur einen Tagesausflug macht oder nur eine Übernachtung, der sieht zwar diese tolle Kulisse der Halong-Bucht, aber man fährt nicht so weit raus und ist im Prinzip einfach im Epizentrum des Tourismus, muss die ganzen negativen Aspekte, also Lärm und auch viel Müll, mit ertragen. Und deshalb meine eindringliche Empfehlung, macht auf jeden Fall eine 2- bis 3-tägige Bootskreuzfahrt, auf jeden Fall auch auf einem kleineren, traditionelleren Boot. Preise für die Kreuzfahrten variieren tatsächlich auch stark. Es gibt schon Kreuzfahrten ab 70 Euro pro Person für 2 Tage. Mittelklasse ist aber eher so ab 130 Euro. Und ich würde in dem Fall sagen, es ist wirklich eine der Sachen in Vietnam, wo sich ein bisschen mehr Geld ausgeben wirklich, wirklich lohnt. Das war's mit dem Norden von Vietnam. Ich kann euch nur sagen, das Land lohnt sich. Lasst euch darauf ein, auf die hupenden Motorroller in Hanoi, auf die beeindruckende Landschaft in Sapa, auf traditionelle Klänge, Banh Mi und sehr, sehr viel guten Kaffee. Wenn ihr mehr zu Nikos Reise erfahren wollt, die neue Staffel von Songtrip startet am 29. Juni in der ZDF Mediathek. Und für uns, für mich, ist es heute tatsächlich eine besondere Folge, denn sie markiert gleichzeitig das Ende unserer ersten Podcast-Staffel. Deshalb an dieser Stelle erstmal eins: Danke. Danke fürs Zuhören, fürs Einschalten, fürs Mitreisen und für die vielen spannenden Geschichten, die wir in den vergangenen Monaten zusammen entdecken durften. Wie die meisten TV-Shows verabschieden auch wir uns jetzt erstmal in die Sommerpause. Aber keine Sorge, im Herbst sind wir mit vielen neuen Themen und frischen Geschichten wieder zurück. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Sommer, tolle Reisen, viele neue Eindrücke und natürlich den passenden Soundtrack dazu. Macht's gut und bis bald!